NDR Info. Norddeutschland.
Am Samstagmittag mit Birgit Hasselbusch willkommen und das mit dem Blick in den Norden, zunächst mal nach Niedersachsen. Im Streit um die geplanten harten Einschnitte bei VW könnten die Gewerkschaften in der kommenden Woche zu Warnstreiks aufrufen. Und zwar zu solchen, die, Zitat, das Land in seiner Intensität lange nicht mehr gesehen haben könnte. Heute Nacht endet die Friedenspflicht und am Abend will die IG Metall in Wolfsburg ein letztes Mal einstimmen auf das, was ab nächster Woche passieren dürfte. Jannik Wiechers erklärt, was bei der Kundgebung geplant ist.
Die IG Metall in Wolfsburg hat zu einer kleinen Demo vor dem Gewerkschaftshaus geladen. Sie rechnet damit, dass so zwischen 200 und 400 Menschen kommen werden. Es soll eine Feuertonne entzündet werden, quasi als leuchtendes Signal dafür, dass die Friedenspflicht ausgeläutet wird. Die endet ja offiziell heute um Mitternacht. Es spricht Daniela Cavallo, die VW-Betriebsratsvorsitzende, und auch der IG Metall-Bezirksleiter Niedersachsen Thorsten Gröger, der die Verhandlungen mit VW leitet. Es geht ihnen darum, die VW-Beschäftigten noch einmal einzuschwören auf den bevorstehenden Arbeitskampf. Mit den angekündigten Warnstreiks ab nächster Woche in den deutschen VW-Werken will die IG Metall den Druck auf VW erhöhen vor der vierten Tarifrunde am 9. Dezember. Die Gewerkschaft kritisiert, dass VW weiter daran festhält, massiv Stellen abzubauen und Werke schließen zu wollen. Auf Ideen, wie diese Einschnitte zu verhindern werden, gehe das Unternehmen nicht ein, kritisiert hier die IG Metall. Wenn sie denn kommen, die flächendeckenden Warnstreiks, dann wäre das erste Mal seit 6 Jahren. Die letzten, die gab es bei VW zuletzt 2018.
Sie regiert und sie will das auch weiterhin tun. In Hamburg ist die SPD in den Bürgerschaftswahlkampf gestartet. Im Stadtteil Wilhelmsburg verabschieden die Sozialdemokraten heute ihr Programm und zwei zentrale Themen dabei sind bezahlbares Wohnen und Sicherheit. Reinhard Postelt mit einem Überblick.
Hamburg vereint, das steht über dem SPD-Programm für die Bürgerschaftswahl. Hamburg vereint war auch der rote Faden der Rede von Bürgermeister Peter Tschentscher. Andere Parteien würden bewusst Ängste schüren und ein Zerrbild von Hamburg zeichnen, so Tschentscher. Seine SPD packe dagegen die Probleme an. 4 zentrale Versprechen machte der Bürgermeister. Die SPD mache das Leben einfacher, etwa bei der Digitalisierung, die Behördengänge überflüssig mache. Und auch die Entbürokratisierung, etwa bei der Entschlackung der Bauordnung. Versprechen 2, Hamburg müsse bezahlbar bleiben. Nach der Gratis-Kita und dem Gratis-Schülerticket kommt nun schrittweise das Seniorenticket für 29 Euro. Zudem 6.000 neue Plätze in Heimen für Studenten und Auszubildende. Versprechen 3, Hamburg bleibe sicher durch 500 weitere Polizisten und 300 Feuerwehrleute. Schließlich versprach Tschentscher, Hamburg zukunftsfähig zu machen. Es spricht die Wirtschaft und den Verkehr an. Seine Partei wolle einen Masterplan für Parkplätze und ein Verbot des Stellplatzabbaus in angespannten Quartieren.
Mehr Bemühungen im Kampf gegen HIV und AIDS. Das fordern die Vereinten Nationen von der Politik. Um die Gesundheit aller zu schützen, müssten die Rechte aller geschützt werden, heißt es in einem Bericht zum Welt-AIDS-Tag morgen dann am 1. Dezember. Und darin steht weiter, dass die Zahl der Ansteckungen trotz großer Fortschritte in 28 Ländern steigt. Wie ist denn die Situation im Norden von Deutschland? Laut den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts leben in Hamburg etwa 7.000 Menschen mit dem Virus. In Niedersachsen sind es knapp 5.700, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein jeweils etwa 1.000. Und mein NDR-Kollege Milad Kupay hat heute mit Holger Wicht von der AIDS-Hilfe Deutschland gesprochen. Und die erste Frage war, das Thema HIV droht so ein wenig in Vergessenheit oder zumindest unterschätzt zu werden. Wie ist denn die Situation bei uns im Land aktuell?
Die ganz große Aufregung aus den 80er und 90er Jahren hat sich Gott sei Dank gelegt. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben heute eine andere Situation. Aber es gibt guten Grund, an diesem Welt-AIDS-Tag wieder besorgt auf die Situation zu schauen. Denn die HIV-Prävention in Deutschland ist zwar sehr erfolgreich, aber die Finanzierung bröckelt gerade aller Orten weg. Es sind große Einsparungen angekündigt in Nordrhein-Westfalen, in Berlin. Das sind Bundesländer, wo viele Menschen mit HIV leben und wo viele Menschen auch von Infektionen bedroht sind. Und wenn gerade da die funktionierenden Präventionsstrukturen weggekürzt werden, dann werden wir wieder neue Infektionen sehen, wieder einen Anstieg der Infektionen, den wir in den letzten Jahren nicht hatten. Und wir werden auch wieder mehr AIDS-Erkrankungen sehen, weil zum Beispiel auch Testangebote betroffen sind, die dafür sorgen, dass Menschen frühzeitig von ihrer Infektion erfahren und behandelt werden.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn? Welche neueren Therapiemöglichkeiten gibt es denn inzwischen? Wie vielversprechend sind diese?
Wir verfügen über eine sehr wirksame HIV-Therapie schon seit längerer Zeit. Das sind Medikamente, die die Vermehrung von HIV im Körper verhindern und damit dafür sorgen, dass Menschen mit HIV gut mit der Infektion leben können, in jeder Hinsicht im Prinzip wie andere Menschen auch, bis hin zu Sexualität, Familienplanung, denn die HIV-Therapie verhindert auch die Übertragung. Unter Therapie ist HIV nicht mehr übertragbar. Wir haben noch nicht die Heilung, also dass man HIV wieder aus dem Körper rauswerfen könnte, das wird auch noch länger dauern. Aber wir haben eben diese sehr, sehr gute Möglichkeit, HIV zu kontrollieren. Und da kommen immer mal wieder neue Medikamente dazu, die auf eine ähnliche Weise wirken, aber doch nochmal einen neuen Ansatzpunkt finden. Wie jetzt zum Beispiel diese Spritze, mit der man die Therapie für ein halbes Jahr geben kann. Und dann ist der Wirkstoff im Körper. Man muss also nicht mehr jeden Tag Tabletten nehmen. Das kann für manche Menschen ein Vorteil sein. Und diese Medikamente können teilweise auch präventiv wirken. Das heißt, man kann sie auch als Prophylaxe einnehmen. Auch da ist diese Spritze, von der gerade so viel gesprochen wird, möglicherweise für einige Menschen, vor allem in anderen Ländern allerdings, ein großer Vorteil. Da sind wir allerdings auch gleich beim zentralen Problem. Diese Spritze kostet im Moment 20.000 Euro, Dollar pro Dosis. Und das dürfte für die wenigsten Menschen erschwinglich sein. Wir hoffen sehr, dass sich in den Ländern, wo die wirklich dringend nötig ist, da bald eine Generika-Herstellung einstellt, die einen geringeren Preis ermöglicht, der dann auch finanzierbar ist.
Wir erleben ja weltweit auch eine Zunahme an populistischen Strömungen. Inwiefern verändert sich dadurch eben die Lage der betroffenen Gruppen?
Ganz generell ist Stigmatisierung, Ausgrenzung, Diskriminierung der besonders stark betroffenen Gruppen und von Menschen mit HIV selbst das größte Problem im Umgang mit HIV. Stigmatisierung führt dazu, dass Tabus geschaffen werden, dass Menschen Angst haben, sich testen zu lassen, weil sie Angst davor haben, sie würden ausgegrenzt, wenn sie dann HIV-positiv sind. Und Diskriminierung von Menschen generell führt dazu, dass sie sich zurückziehen, nicht mehr nach Hilfe fragen, nicht mehr gut informiert werden können. In Russland darf man ja nicht einmal darüber informieren, wie man sich beim schwulen Sex vor HIV schützt, weil das dann als eine positive Darstellung von Homosexualität gewertet werden könnte. Das heißt, Stigmatisierung und Abwertung ist ein Riesenhindernis für die HIV-Prävention. Jetzt erleben wir das zum Beispiel in einigen afrikanischen Ländern, zum Beispiel in Uganda und Ghana, drastische Gesetze gegen Homosexualität neu eingeführt werden. Was dazu führt, dass die HIV-Prävention im Prinzip überhaupt nicht mehr möglich ist, dass sogar Ärztinnen und Ärzte, die schwulen Männern helfen, sich zu schützen oder sie zu behandeln, von strafrechtlichen Maßnahmen bedroht sind. Und das ist natürlich ein Desaster menschenrechtlich gesehen. Es ist aber auch für die HIV-Prävention eine Katastrophe. Und auch das wird dazu führen, dass die Infektionen dort weiter steigen.
Das sagt Holger Wicht von der Deutschen AIDS-Hilfe. Vor 3 Jahren hatte sie ihren Abschied von der großen politischen Bühne. Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Zeit genutzt und ihre Biografie geschrieben. Die hat sie gestern Abend in Stralsund vorgestellt. Ja, die Veranstaltung in ihrem ehemaligen Wahlkreis, die ging so rund 1,5 Stunden. Das Buch ist ja 700 Seiten lang. Danach hat sie signiert, ganz geduldig, die Exemplare. Juliane Vogt hat sich und das Publikum gemischt.
Viele Stralsunder und Stralsunderinnen wollten sich nicht entgehen lassen, sie noch einmal hier zu erleben. Ob Bürgermeister, Unternehmer, Junge oder Ältere.
Mich verbindet mit Angela Merkel 30 Jahre Regionalentwicklung und schöne Erlebnisse. Und ich muss sagen, für die Region war es ein echter Segen, dass sie hier aktiv war.
Es ist ja jetzt eine ganze Weile her und ich freue mich, dass sie ein tolles Buch geschrieben hat und dass Stralsund einer der wenigen Orte jetzt ist, wo sie das vorstellt und vorliest. Da sind wir ziemlich stolz drauf.
Wir sind gekommen, weil sie eine große Persönlichkeit ist in Deutschland und wir hoffen, mehr zu erfahren aus dem Buch.
Ein bisschen Geschichte von Deutschland mitzunehmen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich finde, wir Stralsunder haben eine besondere Beziehung zu ihr. Sie ist nicht irgendein Prominenter, der hier eben mal vorbeikommt, sondern sie hat der Region über Jahre die Treue gehalten. Das ist ihre Wahlheimat buchstäblich gewesen. Es gibt ganz viele Stralsunder, die persönliche Erinnerungen an sie haben. Dazu zähle ich mich auch. Und das macht es schon besonders heute Abend.
Die Stralsunder Buchhändlerin Katrin Hoffmann hat das Publikum begrüßt. Dann gehörte Angela Merkel die Bühne.
Das ist nicht nur für Sie eine Premiere, sondern auch für mich, denn ich habe noch nie eine Buchlesung gemacht. Heute ist eben die erste Lesung und es war mir ein Bedürfnis, dass ich das dort mache, wo ich politisch groß geworden bin. Und
1990 wurde Angela Merkel im Wahlkreis Stralsund und Rügen in den Deutschen Bundestag gewählt. 35 Jahre hat sie hier Projekte unterstützt, wie das Ozeaneum oder die Große Rügenbrücke, war Förderin, Schirmherrin und Patin, sogar eines Pinguins im Ozeaneum.
Ich musste heute eine Einladung von Alexandra ausschlagen und alle Pfleger von ihr haben es ihr hoffentlich schonend beigebracht, dass es erst beim nächsten Mal was wird.
In ihrem Buch geht es um 35 Jahre, die sie als Kind und junge Frau in der DDR verbracht hat und um ihre 35 Jahre in der Politik.
Nun war ich also Bundeskanzlerin und Sie werden sich erinnern, also es war immer viel los, aber das kann ich natürlich heute Abend Ihnen nicht alles erzählen und es muss ja auch noch Sinn machen, das Buch zu lesen.
Und schließlich gewinnt man wirklich den Eindruck, dass Politik, wie Angela Merkel betont, kein Hexenwerk ist, sondern von Menschen gemacht. Von Menschen wie sie. Sie erklärt Beweggründe für Entscheidungen in der Flüchtlingskrise, beim Bankencrash, der Pandemie und geht auch auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ein.
9 Monate später, am 21. Januar 2007, besuchte ich Wladimir Putin in seiner Residenz in der Schwarzmeerstadt Sotschi. In unserem Gespräch schleuderte er mir entgegen, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion für ihn die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts sei.
Die Bühne gehörte ihr 1,5 Stunden. Beim Applaus erhob sich das Publikum. Eine Welle der Sympathie schlug ihr hier noch einmal entgegen.
Ich bin begeistert von ihr, von Anfang an gewesen.
Es wäre sicher schön gewesen, wenn sie ein paar mehr private Sachen noch gesagt hätte. Aber so fand ich schon hoch. Interessant und ich fand es toll, dass sie es hier gemacht hat.
Sie hat eine gute Position in vielen Fragen vertreten, aber ich finde, sie hat in manchen Dingen auch in 16 Jahren ein bisschen was versäumt. Insbesondere die Gleichstellung von Frauen. Das, was ich bedauere, dass diese Chance ungenutzt blieb.
Nach der Lesung signierte Angela Merkel geduldig hunderte von Büchern. Von hier aus geht's weiter in die große Welt auf internationale Lesetour.
Juliane Vogt über Angela Merkels Lesung in Stralsund. Und die englische Version wird sie demnächst mit Ex-US-Präsident Obama in Washington vorstellen. Soweit die Informationen aus Norddeutschland und wir hören uns dann um 17:40 Uhr wieder. Jetzt sind die Kindernachrichten am Start.